SRF 3.
Kerrys Vorschlag für eine Waffenruhe. Israel prüft eine einwöchige Feuerpause im Gazastreifen, wie sie der amerikanische Außenminister vorschlägt. Klare Absage an Diskriminierungen. An der AIDS-Konferenz in Melbourne sind sich die Teilnehmer einig, was gefährlicher ist als das HIV-Virus. Weniger exportiert, aber mehr verdient. Der Käseexport ist zurückgegangen. Doch für die Schweizer Spezialität greift man in Europa gern tief ins Portemonnaie. Das Wetter, es bleibt ziemlich schön heute. Am Mittag kann es im Jura und in den Alpen lokale Schauer oder Gewitter geben. Am Mikrofon sind Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Bettina Studer.
Die israelische Regierung befasst sich heute mit dem Vorschlag von US-Außenminister John Kerry für eine Waffenruhe im Gaza-Konflikt. Der Entwurf Kerrys sieht laut Medienberichten eine Feuerpause vor, die auf eine Woche befristet ist. Laut israelischen Sicherheitskreisen wird die Regierung auch Pläne diskutieren, die vorsehen, die Bodenoffensive im Gazastreifen weiterzuführen oder gar auszuweiten. Es geht dabei vor allem um die Zerstörung von Tunnelanlagen, die von der radikal-islamischen Hamas gebaut worden sind. Im Norden Malis haben Bergungskräfte einen Flugdatenschreiber des abgestürzten Passagierflugzeugs gefunden. Die Aufzeichnungen würden so schnell als möglich analysiert, sagte der französische Präsident Hollande. Das Gerät sei bereits auf dem Weg zu Experten. Die Maschine der Air Algérie mit 116 Menschen an Bord war gestern auf dem Weg von Burkina Faso nach Algerien abgestürzt. In der Nacht wurde das Wrack des Flugzeugs in einem Wüstengebiet entdeckt. Die Absturzstelle wird von französischen Soldaten gesichert. Im US-Bundesstaat Arizona dürfen Todesstrafen vorerst nicht mehr vollstreckt werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, zuerst müsse die mutmaßlich missglückte Hinrichtung eines Mörders untersucht werden. Bei der Hinrichtung des 55-jährigen Mannes war vorgestern eine neue, wenig erprobte Giftmischung verwendet worden. Die Hinrichtung soll 2 Stunden statt wie normal wenige Minuten gedauert haben. Die Schweiz und Zypern haben in Nikosia ein Doppelbesteuerungsabkommen unterzeichnet. Das Abkommen werde zur positiven Entwicklung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen beitragen, teilte das eidgenössische Finanzdepartement mit. Seit 2009 hat die Schweiz 48 Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen, die den internationalen Standard in Sachen Informationsaustausch von Bankdaten erfüllen. Weniger Käse exportiert, aber mehr damit verdient. So haben sich laut der Käsebranche die Preiserhöhungen ausgewirkt. Im ersten Halbjahr seien der exportierte Käse, der Schmelzkäse und die Fertigfondues 2% mehr wert gewesen. Mit 30.000 Tonnen Schweizer Käse sei die Exportmenge aber um 5% zurückgegangen. Wie die Organisation Switzerland Cheese Marketing mitteilt, konnte vor allem nach Übersee weniger verkauft werden. Besonders stark nachgelassen habe die Nachfrage nach Schweizer Emmentaler. Und damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der SIS Market Index liegt bei 8.613 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 1 Franken 21,50 gehandelt, der Dollar zu 90,34 Rappen. Das Wetter, heute scheint oft die Sonne bei etwa 27 Grad. Vor allem in Juranähe und in den Alpen gibt es lokale Regengüsse und Gewitter. Morgen hat es wieder mehr Wolken und es gibt häufiger Regenschauer.
Info 3, Mittag.
In Norwegen geht die Terrorangst um, in Melbourne ist die 20. AIDS-Konferenz zu Ende und im Emmental sitzt den Menschen der Schrecken noch im Nacken.
Das rumpelt und tut wie verrückt. Einfach, weil die Steine und das Wasser einfach kommt. Das rauscht. Wir waren hier im Stau nieder, oder?
Wir gehen gleich ins Emmental, zuerst aber nach Norwegen. Dort beunruhigt eine Terrorwarnung die Bevölkerung. Islamistische Kämpfer sollen einen Angriff planen, und zwar bald. So ließ sich das norwegische Innenministerium gestern zitieren. Heute nun haben die Behörden an einer Medienkonferenz ausgeführt, was unter einer möglichen Bedrohung zu verstehen ist. Frage an unseren Skandinavien-Korrespondenten Bruno Kaufmann: Weiß man jetzt Genaueres?
Gemäß diesen jüngsten Informationen, die eben heute Vormittag bekannt gegeben worden ist, soll eine islamistische Gruppe aus Syrien aufgebrochen sein mit dem Ziel, Norwegen und eben in Norwegen einen Anschlag oder mehrere Anschläge zu verüben. Man sagt also ganz klar, die Bedrohung, die kommt von außen.
Und was heißt das jetzt für die nächsten Tage? Konkret wird man da dauernd kontrolliert oder von Polizeihunden beschnuppert?
Ja, in Norwegen ist es schon eher ungewöhnlich, dass so viel Polizei, vor allem auch bewaffnete Polizei, unterwegs ist. Und deshalb wird es jetzt natürlich so sein, dass für die Menschen in Norwegen eben die nächsten Tage doch von dieser Unruhe geprägt ist, dass auf Bahnhöfen, auf Flughäfen, an den Grenzen eben die Kontrollen sehr verstärkt werden. Und damit möchte man natürlich jetzt auch informieren, dass das nicht für weitere Unruhe sorgt.
Also das heißt, die Bevölkerung nimmt diese Warnung ernst?
Ganz klar, man ist natürlich auch geprägt, jetzt gerade zum dritten Jahrestag der Anschläge von 2011 ist ja die norwegische Bevölkerung eigentlich sensibilisiert, dass solche Anschläge nicht nur eine Möglichkeit sind, sondern eben auch durchgeführt werden können. Und dieses Trauma, das wirkt sich natürlich jetzt auch wieder ein bisschen aus. Und viele sagen in Norwegen, man ist froh, dass die Polizei jetzt bereit ist, dass die Sicherheitsbehörden informieren, um eben nicht noch einmal so überrascht zu werden wie vor 3 Jahren.
Mit der Bevölkerung hat man ja aber auch die möglichen Attentäter gewarnt. Bringen denn solche Warnungen wirklich etwas?
Das ist natürlich sehr schwierig zu sagen, weil es geht ja letztlich natürlich, wenn man sagt, es gibt eine Gruppe, die unterwegs ist nach Norwegen, ja keine genauen Informationen, wo und wie ein solcher Anschlag durchgeführt werden kann. Und deshalb ist es natürlich etwas wie eine Stichprobe, die man hier und dort eben anwendet, um eben diese Gruppe vielleicht zu enthüllen oder sie zu finden. Andererseits möchte man natürlich vor allem auf dem Hintergrund der Erfahrungen der letzten Jahre der Kritik entgegenwirken, dass man eben nicht vorbereitet ist, dass man ein Sicherheitsapparat hat, der eben nicht eine solche Bedrohung ernst nehmen kann.
Sagt Bruno Kaufmann, unser Skandinavien-Korrespondent.
Info 3 Mittag.
Nigeria und Russland, 2 Länder, eine Gemeinsamkeit. Beide haben sie zur Jagd auf Schwule und Lesben geblasen mit 9 Gesetzen, die das Leben von Homosexuellen stark einschränken. Aber nicht nur das. Die homophoben Gesetze erhöhen indirekt auch das HIV-Risiko vieler Menschen. Das wurde an der internationalen AIDS-Konferenz in Melbourne, die gerade zu Ende gegangen ist, überdeutlich. Entsprechend deutlich waren die Worte. Aus Melbourne, Udo Schmidt von der ARD.
Die 20. internationale AIDS-Konferenz in Melbourne war vor allem eine politische Konferenz, eine, auf der mehr politische Forderungen erhoben wurden, als medizinische Fortschritte vorgestellt. Holger Wicht, Sprecher der Deutschen AIDS-Hilfe.
Wir wissen, dass 6 Millionen Menschen weltweit dringend die Therapien brauchen. Wenn man die Grenzen, die Laborwerte ein bisschen höher ansetzt, sind es sogar 18 Millionen. Viele Regionen haben immer noch nicht die Infrastruktur, um Menschen überhaupt auf HIV zu testen. Das heißt, die wissen nicht einmal, dass sie dringend diese Medikamente brauchen. Wenn sie behandelt werden, kann man nicht testen, ob die Therapien funktionieren, weil die entsprechenden Tests nicht zur Verfügung stehen. Und da haben wir hier alle gemeinsam, wirklich von Bill Clinton bis zum Aktivisten auf der Straße, alle gemeinsam gefordert, dass sich das ändern muss. Und wenn das ankommt in der Welt, wenn die Länder das endlich verstehen, dann sind wir hier einen sehr großen Schritt weitergekommen.
In vielen Ländern jedoch sind derzeit Rückschritte zu verzeichnen. Nigeria und Russland beispielsweise verschärfen ihre Gesetze gegen Schwule und Lesben. Für die HIV-Behandlung werden dadurch massive Barrieren aufgebaut.
Wie soll man eine anständige Prävention für schwule Männer machen, wenn man nichts über Homosexualität in der Öffentlichkeit sagen darf? Beispiel Russland. Wie soll man Menschen erklären, dass sie sich mit sauberen Spritzen vor HIV schützen können, wenn man sie ins Gefängnis steckt? Wir müssen Menschen respektieren und stark machen, damit sie sich schützen können. Diskriminierung ist das Gegenteil davon. Das ist der natürliche Feind der HIV-Prävention. Und diese Länder werden alle bitter dafür bezahlen, denn dort gehen die Infektionsraten hoch, während sie im Rest der Welt sinken.
Medizinische Fortschritte, von vielen erwartet oder zumindest erhofft, wurden während der Konferenz kaum präsentiert. Keine Rede davon, dass AIDS bald heilbar sein könnte. Nur eine dänische Forschergruppe machte von sich reden. Holger Wicht.
Es ist offenbar erstmals in größerem Ausmaß gelungen, die HIV-Reservoire im Körper zu leeren, unschädlich zu machen. HIV versteckt sich ja im Körper für Jahre und Jahrzehnte in bestimmten Zellen. Das ist noch lange nicht der Erfolg. Wir brauchen mehrere solche Sachen, um sie am Ende zu kombinieren, aber es ist ein großer Fortschritt.
Info 3 Mittag.
Weggespülte Brücken, Schlamm in den Häusern und Trümmerberge auf den Straßen. Das Hochwasser im Emmental hat gestern die Gemeinde Schangnau besonders stark getroffen. Am Tag danach wird das Ausmaß der Schäden erst richtig sichtbar. Unser Reporter Christian Lichti hat das Gebiet am Oberlauf der Emme besucht.
Aufräumen ist angesagt im hintersten Teil des Emmentals. Schweres Gerät kommt zum Einsatz. Bagger räumen den Vorplatz zum Hof der Familie Gerber in Schwand. Die Emme umspülte das Bauernhaus, das Wasser lief durch den Stall, die Wohnung im Erdgeschoss. Siloballen und Maschinen wurden weggerissen. Bauer Hans Gerber sagt, man habe trotzdem noch Glück gehabt.
Gleich muss man irgendwo eben teichen, so wie gestern, es ist niemand drin, oder?
Die Kühe sind auf der Alp und die Männer des Zivilschutzes beginnen mit dem Aufräumen des Stalls. Von Hand, denn es fehlen die Schaufeln.
Das Holzzeug, das könnt ihr alles von Hand nehmen. Nur die zwei, einfach mal anfangen.
Wenige hundert Meter weiter liegt der Hof Bumbächli von Familie Graf. Das Bauernhaus steht etwas erhöht an einem Hang. Neben dem Haus türmt sich ein Lawinenkegel aus Schutt und Geröll. Viele Steine sind so groß wie Kleinwagen. Bäuerin Annemarie Graf steht auf der Laube und erzählt,
das rumpelt und tut wie verrückt. Einfach, wenn die Steine und das Wasser einfach kommt, das rauscht. Du. Wir waren hier im Stall nieder, oder? Wir haben gesehen, dass das hier kommt. Und dann haben wir noch die Hoffnung gehabt, es geht jetzt dort raus, kommen nicht auch noch hier. Dann ist halt hier gekommen. Ihr Koch ist am schlimmsten.
Jetzt wird geputzt. Möglichst schnell will die Familie wieder den Tritt finden. Das Heim verlassen ist keine Alternative. Neben dem Zivilschutz haben auch Private ihre Hilfe angeboten, wie der pensionierte Landwirt Karl Schöppach aus dem unteren Emmental.
Es ist ein Geld, es nehmen Leute Angst. Wenn ich das sehe, ist doch der Fall klar, dass man diesen Leuten hilft.
Man sei auf die Hilfe angewiesen, sagt der Gemeindepräsident von Schangnau, Ueli Queller.
Wir sind dankbar um jede Hilfe, aber wir müssen das ganz klar koordinieren, dass wir nicht irgendwie ein Chaos auslösen. Und da sind wir froh, haben wir einfach professionelle Leute, die uns unter die Arme greifen und helfen, wie wir das auch weitergehen.
Hilfe vom Zivilschutz und in den nächsten Tagen wohl auch von der Armee. Die Aufräumarbeiten werden Wochen, wohl Monate dauern.
Das wird ein Jahr oder zwei Jahre gehen, bis man da wirklich so weit ist, wie man vorher war.
Und das war Info 3 News und Hintergründe kompakt, on air und online. Da sind wir unter srf.ch/news. Im Studio heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.